Guten Morgen.
Ja, ich freue mich, dass wir Gottesdienst miteinander feiern können. Mit Jesus unterwegs, das war noch spannend. Ist ja die Überschrift über die Predigten zum Markus-Evangelium. Mit Jesus unterwegs ist so die Idee, ja, was wäre denn eigentlich gewesen, wenn wir mit Jesus unterwegs gewesen wären? Was hätten wir dann erlebt? Was hätten wir gehört? Was hätte das bei uns ausgelöst? Und so gesehen haben wir ja mit Jesus einiges bereits erlebt. Wir haben mit Jesus erlebt, dass er zum Beispiel Fischer von ihrem Beruf weggerufen hat und gesagt hat, hey, ich will, dass ihr mir nachfolgt, dass ihr einen neuen Beruf wählt, dass ihr einer neuen Berufung nachgeht. Ich will euch in meinem Team haben. Ich brauche euch an meiner Seite. Ich mache das nicht alleine. Dass Jesus ein Teamplayer ist. Wir haben miterlebt, dass Jesus Zustimmung erlebt hat, begeisterten Beifall, dass Massen gekommen sind oder dass er sich eigentlich nur noch außerhalb von Ortschaften aufgehalten hat, weil er innerhalb der Ortschaften sozusagen alle Säle verstopft hat. Das eine krasse Beispiel wäre ja das Haus, wo die Freunde den Gelähmten gebracht haben. Dann hatten sie keinen Eingang durch die Türe, dann mussten sie durchs Dach. Wir haben erlebt, wie Jesus sich den Menschen zuwendet, wie ihm die Menschen wichtig sind. Wir haben aber auch erlebt, dass sein Handeln ihm Probleme bereitet hat. Dass die Schriftgelehrten, die religiösen Führer der damaligen Zeit gekommen sind aus Jerusalem und geurteilt haben, der taugt nichts. Der macht falsche Sachen, das ist Gotteslästerung. Der darf das gar nicht, was er da macht. Er darf keine Sünden vergeben. Und Jesus hat sich dann ihnen versucht, den roten Teppich auszurollen und zu sagen, hey, ich bin nicht einfach irgendwer. Ich bin der Menschensohn, ich bin der, den Gott in die Welt gesandt hat. Ich bin der Messias. Ich bin nicht einfach irgendwer. Ich darf das. Ich habe die Vollmacht dazu. Und dann hat er diesen Gelähmten geheilt und einer, der von, glaube ich, Geburt an gelähmt war, rollt seine Matte zusammen und läuft damit unter dem Arm aus, spaziert aus dem Haus. Aber die Pharisäer haben zum Beispiel den Beschluss gefasst, zusammen mit ihren ärgsten politischen Feinden, oder? Die Anhänger des Herodes, also die Anhänger, die Leute, die Herodes unterstützt haben. Herodes hat ja mit den Besatzern kollaboriert, mit den Römern, war mitverantwortlich für das Zollsystem. Herodes hat sich die Finger schmutzig gemacht aus Sicht der Pharisäer. Die Pharisäer wollten die Reinheit des Priestertums ins Volk bringen. Also zwei, die eigentlich das Heu überhaupt nicht auf der gleichen Bühne haben, haben gemeinsame Sache gemacht und beschlossen, Jesus muss weg. Und ich möchte gerne in Markus 4 weitermachen. Da hören wir, dass Jesus wieder anfängt zu predigen und dass wieder die Begeisterung groß ist. Aber wir wissen ja jetzt schon, dass begeisterte Zuhörerschaft, viele große Zuhörer, dass das nicht gleichzusetzen ist mit Anhängerschaft, mit Nachfolge, mit Zustimmung, sondern dass Menschen aus unterschiedlichen Gründen zuhören können. Und in Markus 4, Vers 1 heißt es, dass Jesus wieder einmal am See gelehrt hat und dass so eine große Menschenmenge da war, dass er sich in ein Boot setzte, so konnte er vom See aus zu der ganzen Menge sprechen, die sich am Ufer befand. Jesus lehrte sie vieles und er gebrauchte dazu Gleichnisse. Und das Gleichnis, was jetzt kommt, ist ein spezielles Gleichnis, weil es eines der wenigen Gleichnisse ist, die Jesus selber erklärt. Gleichnisse sind ja Beispielgeschichten, die was veranschaulichen möchten, sehr anschaulich. Und ihr werdet merken, das ist nachvollziehbar, selbst für uns, die wir 2000 Jahre nach Jesus leben, ist es nachvollziehbar, was Jesus da meint. Schon allein von seinem alltäglichen Bild. Ich lese euch mal das Gleichnis. Unter anderem sagte er, Markus 4, ab Vers 3 aus der neuen Genfer Übersetzung, hört zu, ein Bauer ging aufs Feld, um zu säen. Beim Ausstreuen der Saat fiel einiges auf den Weg. Da kamen die Vögel und pickten es auf. Einiges fiel auf felsigen Boden, der nur von einer dünnen Erdschicht bedeckt war. Weil die Saat dort so wenig Erde hatte, ging sie rasch auf. Als dann aber die Sonne höher stieg, wurden die jungen Pflanzen versenkt und weil sie keine kräftigen Wurzeln hatten, verdorrten sie. Einiges fiel ins Dorngestrüpp und die Dornensträucher überwucherten und erstickten die Saat, sodass sie keine Frucht brachte. Und einiges fiel auf guten Boden, ging auf, wuchs und brachte Frucht. 30-fach oder 60-fach oder sogar 100-fach. Ich glaube, die Geschichte ist nachvollziehbar für jeden von uns, selbst für die, die keinen Garten haben. Wer es gerne nachvollziehen möchte, meine Frau hat heute Morgen gemeint, die Coop-Aktion, ich habe es noch gar nicht richtig angeschaut, mit irgendwelchen Bechern, wo man Sachen drin pflanzen kann, damit könnte man es nachvollziehen, ist das so? Hast du auch nicht ausprobiert? Ja, mal gucken, ob die alle gelingen. Aber es ist ja eigentlich nachvollziehbar, oder? Da ist ein Landwirt und der sät seine Saat auf unter nicht optimalen Bedingungen aus. Also da gibt es den Weg, das ist festgetrampelter Boden, da gibt es felsiges Gestein, nur in der dünnen Erdschicht, da gibt es Dorngestrüpp, auch da fallen Körner drunter. Und Überraschung, Überraschung, überall dort gelingt es nicht, dass die Saat aufgeht. Völlig nachvollziehbar. Dann gibt es auch noch den guten Boden. Da sind alle Bedingungen vorhanden und dieser gute Boden, da geht auf diesem guten Boden, da wächst die Pflanze, da kann die Saat sich entfalten und da entsteht Frucht. 30-fach, 60-fach, 100-fach. Wir haben das selber mal ausprobiert. Wir haben in Heiden im Appenzeller Land gewohnt und wir hatten einen Parkplatz, der war völlig hässlich. Also es war, der Vermieter war ein Bauunternehmer, aber und das war direkt daneben das Baugeschäft. Für sein Firmenjubiläum hat er dann den Parkplatz gemacht und hat für den Anlass selber mal ein paar Sträucher außenrum gepflanzt. Danach hat er es einen halben Sommer lang vertrocknen lassen. Aber er hat sich wirklich nicht drum gekümmert und da wuchs das Ganze, wuchsen überall büschelweise Gras und überhaupt nicht schön war das anzusehen. Und wir haben dann mal versucht, so eine Soft-Version von Guerilla Gardening zu machen. Wisst ihr, was das ist? Also wir sind eigentlich bei Nacht und Nebel raus und haben irgendwelche Samen da verstreut in der Hoffnung, dass dann da im Frühling oder Sommer ein richtig schönes Blumenmeer blüht. Und da wir das nur halbherzig gemacht haben, war der Erfolg auch bescheiden. Also ich könnte mich jetzt nicht damit brüsten, unser Parkplatz wäre schöner geworden. Ich glaube, an einzelnen Stellen ist was gekommen, aber ansonsten war das einfach viel zu steinig, viel zu trocken, wir haben nicht gegossen. Kein Erfolg. Also das ist, glaube ich, für jeden nachvollziehbar. Und jetzt ist ja die Frage, ja, was bedeutet dieses Gleichnis denn eigentlich für unser Leben? Was will Jesus uns denn damit sagen? Denn er will uns ja keine Gartentipps damit geben. Sehr wahrscheinlich. Also, ich weiß nicht, ob Jesus einen grünen Daumen hatte, aber ich glaube, er möchte damit was anderes sagen. Und das sehen wir auch dann, wenn er das Gleichnis selber auslegt. Und ich möchte euch das gerne vorlesen. Es gibt dazwischen noch einen Teil, wo er sich über Gleichnisse allgemein unterhält. Das werde ich am nächsten Sonntag aufgreifen, weil ich gerne das, was ich heute sage, auch noch ein bisschen weiter vertiefen möchte. Und deswegen lese ich jetzt ab Vers 14, Markus 4, Vers 14. Da heißt es, der Bauer sät das Wort. Also Jesus sagt, dieser Bauer, der die Saat aussät, diese Saat ist mit dem Wort zu vergleichen. Bei einigen Menschen ist es wie mit der Saat, die auf dem Weg fällt. Das Wort wird gesät, doch sobald sie es gehört haben, kommt der Satan und nimmt das Wort wieder weg, das in sie hineingesät worden ist. Und bei anderen ist es wie mit der Saat, die auf felsigen Boden fällt. Wenn sie das Wort hören, nehmen sie es sofort mit Freuden auf. Aber sie sind unbeständige Menschen, Pflanzen ohne Wurzeln. Sobald sie wegen des Wortes in Bedrängnis geraten oder sogar verfolgt werden, wenden sie sich wieder davon ab. Wieder bei anderen ist es wie mit der Saat, die ins Dorngestrüpp fällt. Sie hören das Wort, doch dann gewinnen die Sorgen dieser Welt, die Verlockungen des Reichtums und andere Begierden Raum und ersticken das Wort und es bleibt ohne Frucht. Bei anderen schließlich ist es wie mit der Saat, die auf guten Boden fällt. Sie hören das Wort, nehmen es auf und bringen Frucht. 30-fach, 60-fach und 100-fach. Das Thema meiner Predigt, und ich glaube, das ist das Thema, über das Jesus nachdenken möchte, ist, wie kann Gottes Wort seine Kraft entfalten? Wie kann Gottes Wort, diese Saat, seine Kraft in unserem Leben entfalten? Denn eigentlich spricht Jesus von was unglaublich Positivem. Er spricht davon, dass ein Samenkorn in die Erde fällt und daraus 30, 60, 100-fach Frucht entsteht. Das ist nicht überwältigend. Ich würde sagen, das ist normal für ein Samenkorn, von dem Jesus da spricht. Es ist normal, dass wenn ich einen Apfelbaum pflanze, dass dann da nicht nur ein Apfel hinterher dranhängt. Oder ich habe extra mal einen Apfel mitgebracht. Ich hatte ihn vorhin im Büro vergessen, deswegen musste ich nochmal raus. Und ihr seht, wenn ich den aufmache, jetzt funktioniert es nicht. Ja? Was ist? Nein, nein, Punkt. Also jeder weiß, wie so ein Apfelkorn aussieht, oder? Also ihr wisst, wenn so einer, wenn man den sät und unter guten Bedingungen, dann kann da draußen ein Apfelbaum wachsen, glaube ich zumindest. In den letzten Tagen, ich habe in meinem Büro, esse ich immer wieder Äpfel ein, Apfelkern hatte ich 2 Tage liegen, da hat er schon angefangen zu sprossen. Ja, ich weiß auch nicht warum. Auf jeden Fall habe ich ihn enttäuschen müssen, ich habe ihn weggeschmissen. Nee, ich habe ihn gegessen, stimmt. Also, ihr seht, da soll doch was draus werden. Und es geht doch darum, wie kann Gottes Wort seine Kraft entfalten? Jesus spricht da nicht so lange drüber und ich glaube, deswegen ist es gut, wenn wir nächsten Sonntag noch weiter darüber nachdenken. Aber wie kann die Kraft dieses Samenkorns sich so entfalten, dass daraus Frucht entsteht? Das ist eigentlich sein Anliegen, sein positives Anliegen. Und deswegen spricht er auch über die Dinge, die das verhindern. Und bevor wir da ins Detail gehen, möchte ich gerne noch so ein paar allgemeine Sachen sagen, wo ich glaube, die auch Jesus sagt, aber er spricht sie nicht explizit aus. Aber er vermittelt uns Wahrheiten über geistliches Wachstum in diesem Gleichnis. Und ich finde, die sind auch wichtig, die mal zu hören. Und die erste Wahrheit, die wir uns vielleicht auch notieren können, ich habe heute keinen Flipchart, weil ich auch keine Zeichnungen habe. Ich versuche es für nächste Woche wieder hinzubringen. Aber das Erste, was wichtig ist, dass wir uns das einprägen, es geht um Frucht und nicht um Erfolg. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen spitz, finde ich. Aber ich finde, es ist wichtig, dass wir uns das mal vor Augen halten. Es geht um Frucht und nicht um Erfolg. Man könnte ja sagen, wenn ich mir die Arbeit von einem Landwirt anschaue, wenn ich mir dieses Gleichnis anschaue, dann sagt doch Jesus damit, wisst ihr was? Dass nicht jeder Mensch hip hip hurra schreit, wenn ich ihm sage, Jesus liebt dich. Dass nicht jeder Mensch gleich Mitglied in unserer Gemeinde wird, ist völlig normal. Die Normalität unserer Welt ist, dass uns nicht jeder gleich um den Hals fällt, wenn wir ihm sagen, hey, Jesus ist für dich gestorben. Das ist die normalste Sache von der Welt, dass Saat auch nicht aufgehen kann. Und Jesus erlebt ja selber Misserfolg. Und manchmal frage ich mich, was erwarten wir denn eigentlich? Was erwarten wir, wenn wir anderen Menschen das Evangelium erzählen? Erwarten wir, ja, dass wir einen schönen Gottesdienst machen und dann sitzt halt Wielen in unserem Gottesdienst? Wo die Leute über Jahrzehnte gelernt haben, die Kirche ist komisch, die Kirche ist schwierig, die Kirche singt nicht gerade die aktuellsten Lieder. Wir machen das ja ab und zu. Also von daher finde ich das ja auch wichtig. Aber versteht ihr, was ich meine? Was erwarten wir? Mit welcher Vorstellung säen wir? Es ist das gute Recht eines jeden Menschen zu sagen, hey, Jesus interessiert mich überhaupt nicht. Es ist traurig. Und Jesus spricht darüber, wie kann Gottes Wort seine Kraft entfalten? Wie kann der Same aufgehen? Aber er sagt, wisst ihr, es gibt Bedingungen, unter denen dieser Same nicht aufgehen wird. Und wenn diese Bedingungen nicht da sind, dann wirst du auch keine Frucht sehen. Und Jesus sucht Frucht, und deswegen versuche ich das gegenüberzustellen, er sucht Frucht. Und aus einem Saatkorn kommt 30, 60 oder 100-fältige Frucht. Und deswegen glaube ich auch, dass es gut ist, wenn wir nicht müde werden, das Wort zu säen. Und mir ist es aber wichtig, gleichzeitig wichtig, dass wir uns bewusst machen, es geht bei diesem Wort geht es nicht nur um das Evangelium, was ich anderen erzähle, sondern es geht auch um das Wort, was ich höre von Gott. Es geht nicht nur um Evangelisation. Im Zusammenhang von Jesus, im Zusammenhang des Markus-Evangeliums, im Zusammenhang dieser Rede geht es um die Geheimnisse von Gottes Reich. Und im Matthäus-Evangelium steht es explizit, das Wort ist die Botschaft von Gottes Herrschaft in dieser Welt. Das Evangelium dieses Gleichnis steht in Markus 4, Lukas 8 und Matthäus 13. Ist dreimal überliefert, relativ ähnlich, kleinere Nuancen sind unterschiedlich. Aber wichtig ist doch, dass diese Botschaft von Gottes Reich, dass die Raum gewinnt. Das ist keine Selbstverständlichkeit und Gott sucht nach Frucht. Und wir müssen auch damit rechnen, dass es Misserfolge gibt. Das Zweite, was ich finde, was Jesus da deutlich macht, es geht um Wachstum, es geht um einen Prozess und nicht um ein einmaliges Ereignis. Oder? Also jeder weiß, dass wenn ich diesen Kern in den Boden stecke, dass ich da nicht gerade übermorgen einen Apfel habe. Und es geht um einen Prozess, ein Veränderungs- und Wachstumsprozess, und am Ende dieses Prozesses gibt es 30, 60, 100-fache Frucht in diesem Bild von Jesus. Und ich finde es wichtig, dass wir das auch begreifen, es geht beim Evangelium nicht um eine einmalige Kur. Meine Oma, die hat sich immer die Haare gefärbt. Ich habe es lange nicht kapiert. Ich habe zu meiner Mutter mal gesagt, hey, die Oma, die hat immer noch so schön schwarze Haare. Die meint, die färbt schon seit Jahren. Aber wisst ihr, wenn man Haare färbt, dann wächst es ja wieder raus, oder? Und da muss man nachfärben. Oder wenn ich mich wasche, dusche, dann muss ich irgendwann wieder duschen. Das sind alles einmalige Behandlungen, die keinen dauerhaften Erfolg haben. So leid es mir tut. Ja. Und das Evangelium ist nicht einfach nur dazu da, dass es uns einmal zu Christen macht und dann sind wir fertig. Wir sind nicht einmal bekehrt und dann sind wir ein fertiges Produkt. Sondern es geht ja darum, dass Gottes Wort seine Kraft entfalten kann. Dass dieser Same sprossen kann, dass er Wurzeln schlagen kann, dass er Tiefe gewinnt. Dass daraus was wächst, dass daraus ein Baum wächst, an den ein Hund pinkeln kann, ohne dass der Baum sich kratzt. Oder? Es geht um einen Prozess. Und es geht in unserem geistlichen Leben auch um einen Prozess. Und manchmal habe ich den Eindruck, hey, da trifft jemand fröhlich eine Entscheidung für Jesus und dabei bleibt er stehen und dann verändert diese Botschaft gar nichts in seinem Umgang mit sich selber, gar nicht seinen Blick auf sich selbst. Man definiert sich immer noch, ich habe das selber erlebt, ich habe mich immer noch definiert über das, was meine Klassenkameraden über mich gesagt haben, über das, was andere über mich gesagt haben. Aber nicht verstanden, hey, dass ich mich aus dem heraus leben soll, was ich von Gott her bin. Nicht wie Gott mich nur sieht, sondern was ich von Gott her bin. Oder dass ich meinen Wut und meinen Hass oder meine Enttäuschung anderen Menschen gegenüber, dass ich die weiter kultiviere und so Parallelgärtchen habe in mir. Und dass das Evangelium mit seiner Gnade und mit der Liebe überhaupt nicht in meine Familie reinkommen darf. Oder dass mein Charakter vom Heiligen Geist nicht angetastet werden darf. Am Sonntagmorgen kann ich mich ja noch einfügen. Aber spätestens am Montag bekommt dann die Frau zu spüren, ist die Frage, wie viel Gnade darf in mein Leben wirklich tief hinein? Was darf Gottes Wort in mir denn eigentlich verändern? Da um diese Prozesse geht es Jesus. Es geht nicht einfach um was Einmaliges. Ich glaube, das sind die zwei Dinge, die wir uns am Anfang deutlich machen müssen. Und dass wir dann jetzt überlegen, wie kann Gottes Wort seine Kraft entfalten? Und die erste Kategorie ist diese Kategorie des Weges. Vielleicht noch eine Vorbemerkung. Jesus sagt an keiner Stelle, dass der Landwirt einen Fehler gemacht hat. Wir würden ja sagen, ja, du bist ja ein Hasi, hä? Unkraut jäten. Und deinen kostbaren Samen nicht auf den Weg schmeißen. Und was ist das andere? Ja, felsigen Boden. Hättest du ja wissen müssen, dass da Felsen sind, wenn nebendran der Berg hochgeht. Oder könnte man ja auch sagen, der Landwirt hat einen Fehler gemacht. Das sagt Jesus nicht. Ich glaube, es geht ihm nicht darum, das zu sagen, dass mit guter Vorbereitung man das besser machen möchte. Oder dass es die Schuld von dem ist, der die Saat sät. Sondern im Gegenteil, Jesus gibt uns Verantwortung dafür, dass Gottes Wort seine Kraft entfalten kann. Deswegen ist die Frage ja auch möglich, dass wir die uns heute Morgen stellen. Gott gibt uns die Verantwortung. Es ist eben nicht so, dass Vollmacht bedeutet, selbst bei Jesus nicht, dass alle geplättelt da sitzen und sagen, der hat recht, ich muss mich ändern. Ausnahmslos. Sondern es gibt Bedingungen, wo ich Gott im Weg stehen kann. Wo ein Mensch sagen kann, ich will das nicht an mich heranlassen. Und genau über solche Menschen möchte Jesus reden und möchte den Menschen, die das hören, und er hält diese Predigt in aller Öffentlichkeit, vor all seinen Anhängern, vor allen, die da vor diesem, die am Ufer stehen, er sitzt ja im Boot oder steht im Boot und predigt zu dieser Masse. Und er erklärt es dann später aber noch seinen Jüngern detailliert, damit sie es erst recht verstehen. Aber er sagt es allen Menschen, hey, du musst entscheiden, wie du mit dieser Saat umgehst, wie du mit dem Wort umgehst, was ich dir sage. Du trägst eine Verantwortung. Und das erste Kategorie Mensch, die er zeichnet, sind Menschen, die wie dieser Weg sind. Da kommt die Botschaft, die hören diese Botschaft, aber sie verstehen sie nicht. Sie wollen sie auch nicht verstehen. Die bleibt einfach auf dem Weg liegen. Die darf nicht eindringen in diesen Weg. Und dann kommen die Vögel und nehmen das weg. Dann ist der perfekte Boden dafür, dass Satan kommt und sagt, ach, eigentlich nicht so wichtig. Es ist völlig unlogisch, völlig uninteressant, kraftlos, schmeckt überhaupt nicht. Und dass er Zweifel sät und dass wir dann kommen und sagen, hey, ist nicht so wichtig. Und das ist so der erste Punkt. Wir reden jetzt mal nicht über andere Menschen, sondern wir reden jetzt mal über uns, über dich und mich. Wir denken darüber nach, wie gehe ich mit Gottes Wort um? Bin ich bereit, dem zuzuhören? Dieser Botschaft von Gottes Herrschaft. Ja, Jesus hat davon gesprochen, dass Gott uns einlädt, Teil dessen zu sein, was er in dieser Welt und nach dieser Welt tut. Jesus hat davon gesprochen, dass das Reich Gottes nahe ist. Damit meinte er eine Welt, in der Gott das Sagen hat, unmittelbar. Und wir das tun, was er will und wir in einer unmittelbaren Gemeinschaft mit Gott sind. Jesus hat nicht einfach nur Verhaltensratschläge gegeben, sondern hat ja eingeladen in eine Beziehung mit Gott. Und mit Beziehung meine ich wirklich Beziehung. Mit meiner Frau habe ich eine Beziehung. Ja, mit den Leuten, die heute Morgen mit ihrem Auto an mir vorbeigefahren sind, habe ich keine Beziehung. Mit denen rede ich nicht. Ich könnte nicht mal sagen, wie viele das waren. Es waren wenig Autos heute Morgen. Aber einfach, um deutlich zu machen, Beziehung heißt doch was: Nähe, Zuhören, Austausch, was Gemeinsames aufbauen. Davon redet Jesus. So, und bin ich bereit, Gottes Wort wirklich zu hören? Bin ich bereit, nachzufragen, wenn ich was nicht verstehe? Bin ich bereit, auch in den Tiefen meines Lebens Anfragen zuzulassen? Jesus sagt, wenn du das nicht tust, dann wird das alles an der Oberfläche bleiben und wird nachhaltig nichts verändern in deinem Leben. Im Gegenteil, der Satan hat leichtes Spiel. Du wirst offen für die Einflüsse dessen, der dich kaputt machen möchte. Die zweite Sorte Mensch sind diese Menschen, sagt Jesus, die gleichen diesem felsigen Boden, wo eine dünne Erdschicht drauf ist. Sie hören das Wort, nehmen es sofort mit Freuden auf, aber sie sind unbeständige Menschen. Unbeständige Menschen. Ich würde es so formulieren, so übersetzen, da hat der Glaube auch keine Chance, wirklich tiefe Wurzeln zu schlagen. Jesus redet dann ja von der Sonne oder von den Bedrängnissen, von der Verfolgung, von dem Widerspruch. wo dann Leute sagen, ja, ist vielleicht doch nicht so wichtig, lassen wir es bleiben. Oder die hören einmal die Botschaft von Jesus, sagen Halleluja, dann hören sie eine andere Botschaft, sagen da ja und wenden sich wieder von Jesus ab, unbeständig. Einfach einmal hier, einmal da, nicht dranbleiben, nicht sich dem aussetzen, kein Wachstumsprozess wollen. Und ich glaube, das sind Menschen, die die Bedeutung von dem, was Jesus sagt, überhaupt nicht verstanden haben. Sie haben zwar in erster Linie verstanden, Jesus will mir was geben, was nur er geben kann. Und ich bin bereit, das anzunehmen. Aber sie haben den Wert nicht verstanden. Die Bedeutung, dass da ein Same gesät wird, der über ihr Leben hinaus Bedeutung hat. Ich finde das eines der herausforderndsten Dinge nach dem Tod von einem Menschen, eine Abdankung zu machen. Und es ist eines der coolsten Sachen, wenn ich weiß, wenn ich sage, Jesus hat ja gesagt, ich bin die Auferstehung und das Leben, wer an mich glaubt, der lebt, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird niemand mehr sterben. Und das ist eines der schönsten Dinge, wenn ich an einem Grab diese Hoffnung weitergeben kann. Und deswegen bei dem, was Jesus uns zu sagen hat, geht es nicht nur um das Jetzt und Hier, sondern es geht auch um das Leben nach dem Tod. Es geht um die Perspektive in die Ewigkeit hinein. Es ist viel wichtiger als die Frage, finden meine Freunde mich immer noch cool, wenn ich in der Bibel lese? Viel wichtiger als die Frage, wie viel Geld stecke ich in die zweite Säule? Viel wichtiger als die Frage, welchen Beruf wähle ich und welche Karriereleiter? Kommt da gleich noch drauf, weil es jetzt dann wieder die dritte Gruppe der Menschen ist. Aber das spielt ja alles mit hinein, dass man nicht die Bedeutung versteht von dem, was Jesus uns zu sagen hat und dass es deswegen auch nicht genügend Raum bekommt, keine Wurzeln schlagen kann. Die dritte Möglichkeit, Gottes Wort daran zu hindern, seine Kraft zu entfalten, ist, dass man, dass andere Dinge wichtiger sind. Also ich glaube, die zweite und dritte Möglichkeit, die überschneidet sich so ein bisschen bei Jesus, weil er sagt, dass bei der zweiten Möglichkeit ist es ja die Verfolgung, ist es der Widerspruch, der mich davon abhält. Sind es vielleicht die anderen Menschen, die mir wichtig sind? Und bei der dritten Möglichkeit sind es die anderen Dinge, die wichtig sind. Hören wir nochmal, was Jesus sagt. Das ist ganz interessant. Wieder bei anderen ist es wie in der Saat, die ins Dorngestrüpp fallen. Die Sorgen dieser Welt, die Verlockungen des Reichtums und andere Begierden nehmen Raum, ersticken das Wort und es bleibt ohne Frucht. Also da ist jetzt dann nicht nur der Widerspruch, der mich davon abhält, mich öffentlich dazu bekennen, sondern da sind dann die anderen Sachen mindestens genauso wichtig oder gleich wichtig. Mein Haus, mein Auto, mein Boot. Jesus spricht vom Bankkonto, sage ich jetzt mal. Er spricht vom Reichtum. Er weiß, dass die materiellen Dinge uns eher halten können als die immateriellen Dinge. Und das sind Menschen, die hören zu, aber sie haben keine Zeit zu verstehen. Sie haben keine Zeit, um Gottes Wort zu lesen. Sie haben keine Zeit, um sich darum zu kümmern, was das für ihr Leben bedeutet. Keine Zeit, mit anderen zu beten. Keine Zeit, in Gottesdienste zu gehen. Keine Zeit, im Namen von Jesus anderen Menschen zu dienen, weil sie haben immer was anderes zu tun. Andere Dinge sind wichtiger. Und diese drei Gruppen, sagt Jesus, die machen Dinge, die sie daran hindern, dass Gottes Wort seine Kraft entfalten kann. Jesus will, dass die Kraft sich entfaltet. Er will, dass Frucht entsteht, 30-fach, 60-fach, 100-fach. Aber er sagt, dass diese drei Kategorien oder drei Gefahren lauern. Die erste Gefahr war, dass ich sage, ich höre das Wort, aber ich will es eigentlich gar nicht verstehen. Mich interessiert es nicht genauer. Ich will nicht nachfragen. Ich bin nicht bereit, dem auszusetzen. Die zweite Kategorie ist, ich höre es, ich verstehe es, nehme es schnell auf, aber dann kriege ich Angst, weil andere sagen, das ist nicht gut, weil mir Verfolgung droht, etwas, was wir hier ja nicht kennen in unserem Breitengraden. Wir kennen höchstens, dass uns jemand auslacht. Aber auch das kann schon Grund genug sein zu sagen, ja, so genau weiß ich auch nicht, ob das wirklich stimmt, ich lasse es lieber bleiben. Und die dritte Kategorie, denen sind andere Dinge wichtiger. Wie kann Gottes Wort seine Kraft entfalten? Die positive Antwort, die man aus diesen negativen Sachen ziehen kann, ist ja, dass ich ihm Zeit gebe, dass ich ihm Raum gebe, dass ich ihm Aufmerksamkeit schenke, dass ich darüber nachdenke, dass das, was er sagt, für mich auch Gültigkeit hat, dass ich mich aufmache in einen Veränderungsprozess, wo die Dinge, die nicht Gottes Wort entsprechen, wo ich erkenne aus der Bibel, dass ich die vor Gott bringe und sage, es tut mir leid, vergib mir, verändere du mich. Es ist nichts, was wir aus eigener Kraft machen können. Es geht um die Kraft des Samen, es geht um die Kraft von Gottes Wort. Wir haben schon mal darüber gesprochen, dass in Galater 5 Selbstdisziplin zum Beispiel als Teil der Frucht des Heiligen Geistes drin steht. Liebe, Freude, Friede, Freundlichkeit sind Früchte des Heiligen Geistes, sagt Paulus. Galater 5, 22 und 23. Das ist nichts, was ich selber bewirken kann. Ich muss Gott Raum geben, aber ich kann ihm Raum geben. Oder ich kann mich ihm versperren. Ich kann sagen, ja, morgen, vielleicht, wenn ich Zeit habe. Oder kann sagen, ist jetzt nicht so logisch. Muss ich nicht hören, was die Bibel über mich als Ehemann zum Beispiel sagt. Das weiß ich ja schon alles. Funktioniert ja gut in unserer Beziehung. Ich muss dem nicht weiter zuhören. Was die Bibel über Geld sagt. Ja, wir haben sowieso immer zu wenig Geld. Muss ich nicht zuhören. Kann ich nur machen, wenn ein bisschen Geld übrig ist. Umgang mit Zeit. Ja. Ich kann meine Prioritäten nicht vorher setzen. Sondern ich muss meine Prioritäten so setzen, wie sie andere mir aufzwingen, oder? Der Rhythmus des Alltags, die Kinder, die schon am Morgen kommen, die Kinder, die immer da sind. Ich finde, das ist zum Beispiel eine Herausforderung für uns. Ja, wann lesen wir Gottes Wort als Eltern? Wann finden wir dafür Zeit? Unsere Kinder haben ja die Gabe, früh aufzustehen, oder? 20 vor 6, 6, kommt der Noah. Und das ist zum Beispiel für Deborah, ist es ganz wichtig, dass wir sagen, hey, sie hat am Morgen Zeit, um Bibel zu lesen, und die Kinder wissen das auch und sie müssen das respektieren und wir fordern das ein. Und der Noah muss eigentlich als erstes in sein Spielzimmer gehen und nicht bei uns im Bett rumhüpfen und das als Trampolin verwenden. Und das kostet natürlich Kraft. Es kostet natürlich Kraft, unserem Sohn sowas beizubringen und von ihm zu fordern, sich zu benehmen. Wäre viel einfacher, wenn er alles machen könnte, was er wollte. Also, naja. Nicht unbedingt, sonst wäre ich heute Morgen nach zum Bernstein suchen in ein fremdes Land geflogen. aber ihr wisst, was ich meine, oder? Setze ich mich dem aus, dass ich Kraft dafür brauche, um Gott zuzuhören, um Zeit zu finden, um dem Priorität zu geben oder nicht? Wir werden nächsten Sonntag, das als kleinen Teaser, ich bin jetzt gerade am Ende, werden wir uns noch mit dem Thema Zuhören befassen. Denn Jesus sagt am Ende dieses Gleichnis was völlig Unlogisches. Ich gebe euch das gerne mal mit. Er sagt, Jesus schloss mit den Worten, heißt in Markus 4, Vers 9, wer Ohren hat und hören kann, der höre. Also ich habe noch niemanden ohne Ohren gesehen. Wer Ohren hat, der hören kann und hören kann, der höre. Nächste Woche, zweiter Teil. Wie kann Gottes Wort seine Kraft entfalten? Ich möchte gern beten. Herr Jesus, du hast uns das anschaulich vor Augen geführt, dass du etwas auslösen möchtest in unserem Leben. Dass du einen Prozess der Veränderung beginnen möchtest. Dass du uns einlädst, Teil von deinem Reich zu sein. In der Nähe von dir zu leben, in Beziehung mit dir zu sein. Und nicht einfach nur Ja zu sagen und sich die Köpfe waschen zu lassen. Danke, Herr Jesus, für dein Wort heute Morgen, von dem wir ja schon zehren können, was uns schon hilft zu verstehen, was es braucht, damit dein Wort noch mehr Raum bekommt in unserem Leben, das uns warnt und uns ermutigt, die Prioritäten richtig zu setzen. Herr, und ich glaube, dass du uns noch viel tiefer zeigen kannst, was das für unser Leben bedeutet. Ich glaube, dass du uns noch viel tiefer zeigen kannst, was das auch für unseren Alltag bedeutet. Und darum möchte ich bitten, dass diese Worte uns wieder in den Sinn kommen, wenn wir dabei sind, dir nicht zuzuhören. Wenn wir dabei sind, zu entscheiden, dass andere Dinge wichtiger sind. Wenn wir dabei sind, Angst zu bekommen, weil andere dich lächerlich machen oder uns bedrohen. Danke, Herr Jesus, dass du so viel Wertvolles für uns hast. Und danke, dass du so viel Gutes für uns hast. Und danke, dass wir der fruchtbare Boden werden dürfen, damit dein Wort in uns Frucht bringt. 30-fach, 60-fach und 100-fach. Amen.